Jesus, ich danke dir, dass wir diesen Gottesdienst feiern dürfen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du uns so durch das Abendmahl hindurchgeführt hast, dass du uns durch den Lobpreis hindurchgeführt hast, so durch diese Gottesdienstleitung auch, Jesus. Und wir stehen so gemeinsam vor dir. Wir beten, dass so das, was so im Wort Gottes auch so über diesem Sonntag steht, dass deine Herrlichkeit einfach da ist. Und das sagst du uns zu. Und das ist ein Riesenprivileg. Danke. Amen. So, jetzt machen wir als erstes mal einen großen Befreiungsschlag und öffnen die Fenster. Ist das in Ordnung? Genau. Und ihr, die ja am Fenster sitzt, ihr habt die Autorität, die auch zum geeigneten Zeitpunkt wieder zuzumachen. Damit bin ich schon fast beim Thema. Nicht schaut auf die anderen und wenn die so anfangen, so zittern, nicht, dann werdet barmherzig. Könnt ihr das? Das müssen wir noch ein bisschen üben. Ich mag ja diesen Winter, der ist richtig cool, weil der verheißt uns nämlich einen mückenarmen Sommer. Ist jedenfalls meine Theorie, weiß ich nicht, aber so Dauerfrost im Boden, ich glaube, das ist ganz gut, ist zumindest besser, als wenn alles immer so seicht und so warm ist, dann irgendwie pfeift es gerade ein bisschen. Nö, gut, dann sind das meine jugendlichen Ohren. Genau, das ist jedenfalls meine Theorie und ich finde es halt besser, wenn es jetzt ein bisschen kalt ist, ein bisschen länger kalt ist und dann als im Sommer dann diese kleinen mit ihrem sanften Säuseln kommenden Tierchen, die nichts Besseres zu tun haben, als mich zu stechen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es so, die kommen dann und dann habe ich tagelang was von diesem netten, meist nächtlichen Gruß und dann juckt das so und das ist einfach saublöd. Ah ja, die ersten zittern schon, das ist gut, danke, dürft gerne wieder zumachen. Ich habe noch ganz liebe Grüße vom Werner mitgebracht. Den haben einige besucht. Werner liegt seit 16. Januar, glaube ich, im Krankenhaus. Ihr habt ihn ja mitbekommen, tat sich so ein bisschen schwer mit dem Gehen. Und als ich am Dienstag da war, stand fast wie eine Eins vor mir. Also ein bisschen gute Versorgung im Krankenhaus und Physiotherapie wirken Wunder. Ist jetzt noch ein bisschen da, wird auch so ein bisschen aufgepäppelt. Aber wenn es nicht ein Krankenhaus wäre, würde ich es ihm fast wünschen, dass er dort bleibt, weil er hat ein traumhaftes Zimmer im 5. Stock mit Blick auf die Zugspitze. Also Rundumversorgung, es geht fast nicht besser, aber es ist halt ein Krankenhaus, ne? Es ist nicht sein Zuhause. Und so freut er sich, wenn er wieder zu Hause ist und ich soll euch ganz, ganz lieb grüßen. Kannst schon mal die, genau, Gemeinde 1.0. Ich habe so empfunden, in den nächsten Wochen mit Chris und mit anderen, die so in der Predigteinplanung mit dabei sind, über das Thema Gemeinde zu sprechen. Wir werden uns so auf den Römerbrief mal fokussieren. Da gibt es ein ganz gutes Bild, nämlich das Bild vom Körper, vom Leib. Und der Apostel Paulus nimmt so einige Vergleiche, die er so aus dem Körper mitnimmt und bezieht es so auf die Gemeinde. Und es gibt, die Bibel hat eine ganze Reihe von Bildern, die sie für das Volk Gottes, für die Gemeinde nimmt. Braut ist eins, das ist auch ein sehr schönes. Anderes ist so ein bisschen aus der Kirchengeschichte, das Bild vom Schiff im Alten Testament oder aus dem Alten Testament, so das wandernde Gottesvolk, das so durch die Wüste wandert und auf dem Weg ist. Auch das ist so ein Bild von Gemeinde. Und ein Bild, das gerade im Neuen Testament auch so ein bisschen mehr entfaltet wird und gebraucht wird, das ist das Bild vom Körper, vom Leib. Und es ist zum einen ein Bild für die lokale Gemeinde, so wie wir das hier sind und wie das viele andere Kirchen hier in München und darüber hinaus sind. Aber es ist auch ein Bild für die weltweite Gemeinschaft. Es ist irgendwie, genau, ich glaube, ich muss einfach hier bleiben. Ich muss hier bleiben, stramm stehen, darf nichts mich weiter bewegen, dann geht das schon. Es ist also ein Bild für die weltweite Gemeinde aller Gläubigen, nicht nur heute, sondern auch in der Vergangenheit und auch in der Zukunft, bis Jesus einmal wiederkommt, bis er so alle zusammen hat und dann den Zeitpunkt für geeignet hält, dann wiederzukommen. Also dieses Bild vom Körper ist ein allumfassendes Bild, nicht nur für uns hier, sondern auch für die Menschen, die mit uns herumgläubig sind, auch in München. Und ich merke, das ist so etwas, nicht nur zu gucken, was ist die lokale Gemeinde, sondern auch so darüber hinaus. Das ist auch so mit ein Grund, warum ich auch eigentlich seit vielen Jahren schon so in der Evangelischen Allianz engagiert bin, nicht nur ich, sondern auch Ralf und andere. Das ist auch ein bisschen so ein Herz unserer Gemeinde, merke ich, zu gucken, was ist so außenrum und sich mit anderen da auf den Weg zu machen. Und das Wichtige bei diesem Bild vom Körper ist, dass Christus das Haupt ist, der Kopf ist. Also das ist nicht nur einfach so ein Bild, was man dann so irgendwie gebraucht, sondern es gibt eine ganz klare Bestimmung, wo oben ist und wo der Rest ist. Und das ist der Körper, das ist der große Rest, der durch alles verbunden ist, mit dem wir uns beschäftigen. Aber so oben, das, wovon alles ausgeht, was alles bestimmt, das ist der Kopf und das ist Christus. Auch das ist, macht die Bibel ganz klar deutlich. Und das, was auch deutlich ist, dieses Bild vom Körper, es ist zweierlei. Es ist zum einen ist es eine großartige Vision. So soll es laufen. So wie der Körper miteinander agiert, mit diesen Billionen von Zellen, die wir haben, mit diesen Organen, die wir haben, die irgendwie miteinander agieren, mit den Sensoren, die wir an den Füßen, an den Händen haben, die fühlen, wenn es heiß wird, wenn es kalt wird, wenn es nass wird. Und wo ich dann darauf reagieren kann, all diese Komplexität, die steckt ja in diesem Bild drin und trotzdem muss es gesteuert werden. Also es ist nicht so, dass wir im wahrsten Sinne des Wortes kopflos durch die Gegend rennen und dann irgendwie etwas machen, sondern wir haben ganz klar jemanden, der das bestimmt, der es prägt und der es auch so durch die Bibel, durch das, was wir im Wort Gottes lesen, auch malt, auch so vor uns malt. Also es ist auf der einen Seite diese Vision, und es ist aber eben auch der Maßstab, so soll es sein. Und das ist wie so ein Zollstock, wie so Prüfkriterien auch. Ist es denn das auch, was da drin steht? Und deshalb habe ich auch so Gemeinde 1.0 hingeschrieben. Wenn wir über Gemeinde nachdenken, dann müssen wir nicht nachdenken, na gut, früher war es so, wie muss es heute sein? Was hat sich Gott vielleicht heute gedacht? Sieht es vielleicht heute anders aus? Ist Gemeinde im Kern etwas anderes als das, was es vor 2000 Jahren gewesen ist, sondern das, was wir und auch in den kommenden Wochen sehen werden, es gibt eine ziemlich genaue Vorstellung von dem, was Gemeinde ausmacht. Und das zu entdecken, habe ich gedacht, ist vielleicht manchmal, auch wenn man viel über Gemeinde nachdenkt, manchmal wieder wie so ein Zurück. Ein Zurück zu den Basics, zu den Grundlagen. Worum geht es denn da eigentlich? Was steht denn da eigentlich drin? Also wir müssen vielleicht darüber nachdenken, wie sieht eine FCG 2.0 aus? Ja, jetzt sind wir vielleicht bei 1.5 oder so. Wie sieht es denn mit 2.0 aus? Aber Gemeinde Christi bleibt immer 1.0. Das ist immer das, was Gott sich dabei gedacht hat, im Kern dabei gedacht hat, was die Prüfkriterien letztlich sind, die müssen wir anlegen. Wie wir das dann heute ausgestalten, ist eine zweite Geschichte. Aber was es im Kern ausmacht, das ist immer das Gleiche, das ist unveränderlich geblieben. Das ist auch durch alle Formen hindurch gleich. Also ob der Gottesdienst jetzt ein bisschen liturgischer abläuft oder ob es so wie wir es immer wieder, also wir haben ja auch unsere Liturgie, wir haben einen ganz klaren Ablauf. Es fällt euch vielleicht gar nicht mehr so auf, aber wir haben so in den Ausdrucksformen, da sind wir vielleicht ein bisschen frei, aber wir haben unseren Ablauf und das tut gut. Wenn man da ein bisschen abweicht, dann wird es manchmal ein bisschen schwierig und da kann man lange Diskussionen führen. Und da können wir auch lange Diskussionen führen, aber im Kern ist klar, was Gottesdienst ausmacht, wo das Volk Gottes, wo die Gemeinde zusammenkommt. Also wir müssen auch nicht darüber nachdenken, ist es vielleicht doch Gemeinde 0.5, also wo wir jetzt noch so ein bisschen, also Gemeinde damals im Neuen Testament, die waren noch nicht so weit. Die wissen das noch nicht so, die wussten das noch nicht so genau. Heute sind wir aber weiter, jetzt können wir Gemeinde 0.9 schreiben. Nee, ich sage, damals wie heute, es geht immer um Gemeinde 1.0. Das, was Jesus sich gedacht hat, was im Kern drin ist, was Gemeinde ausmacht, warum sie Licht und Salz ist. Das müssen wir wirklich wieder ganz neu vielleicht auch entdecken, vielleicht auch persönlich entdecken, auch als Gemeinde entdecken. Und das muss jede Generation immer wieder neu entdecken. Was hat Jesus sich dabei eigentlich gedacht? Wie wollen wir es leben? Das ist eine zweite Geschichte. Da muss sich jede Gruppe, jede Generation neu fragen. Aber was es im Kern ausmacht, das ist unveränderlich. Also das Bild vom Körper ist zentral. Ich habe mal hier so zwei Gestalten mitgebracht. Das linke kennt man vielleicht so aus dem Schulunterricht oder wer irgendwie medizinisch mal in der Ausbildung gewesen ist, da kennt man so diese Gestalten, wo man dann so diese Figuren, wo man dann so die einzelnen Organe rausnehmen kann, wo die liegen und wie die zusammenhängen und dann in der Mitte nochmal so ein Bild von jemandem, das jemand gemalt hat, wo diese Organe und die, die Blutbahnen noch mal so ein bisschen angedeutet sind. Also das alles ist ein Wunderwerk, wie das zusammenwirkt. Es ist irgendwie eine, habe ich schon gesagt, wie so eine schwer zu fassende Komplexität auch, wie das erforscht. Und wenn man verstehen will, wie man Krankheiten heilen kann, dann will man immer erst zu, dann will man zwar als allererst verstehen, wie sind denn die Zusammenhänge, wie entsteht denn so eine Krankheit, was ist da kaputt, damit so eine solche Krankheit überhaupt entstehen kann, und dann kann man es machen. Naja gut, früher hat man dann gesagt, das wirkt, also nimmt man es. Heute versucht man zu verstehen, wie das ist, und das ist hochkomplex. Und unser Körper ist zu unglaublichen Dingen fähig. Nicht? Wir können hohe Häuser bauen, wir können Kirchen bauen, die sogar lange stehen. Und manchmal sind wir auch zu Blödsinn in der Lage. Nicht so, auch das ist, hat man vielleicht schon mal entdeckt, nicht? Dann meint man halt so ein Skelett, da muss man noch ein bisschen was machen. Und bringt nichts, ne? Weil es fehlen die Augen, der wird nichts sehen. Es fehlen die Ohren, da hilft das beste Stethoskop, wa? Nichts, wenn du keine Ohren hast. Der wird nichts hören. Dieses Gerippe aus Plastik, aus Kunststoff. Aber nun zurück zu dem Bibeltext, Römer 12, 1 bis 2. Ich möchte die ersten vier Verse aus diesem Kapitel mit euch lesen. Vielleicht steht ihr dazu auf, wir wollen das gemeinsam tun, dass es auch so eine Proklamation des Wortes Gottes ist. Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottes bitte ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. Das wäre für euch die vernünftige Art, Gott zu dienen. Und passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht, was gut ist, was Gott gefällt und was vollkommen ist. Bei der Gnade, die Gott mir geschenkt hat, sage ich jedem Einzelnen von euch, überschätzt euch nicht und traut euch nicht mehr zu, als angemessen ist. Strebt lieber nach nüchterner Selbsteinschätzung, und zwar jeder so, wie Gott es für ihn bestimmt hat und wie es dem Maßstab des Glaubens entspricht. Es ist wie bei unserem Körper. Der eine Leib besteht aus vielen Körperteilen, aber nicht alle Teile haben dieselbe Aufgabe. Amen. Amen. Dürft euch gerne wieder hinsetzen. Das lassen wir jetzt noch ausklingen. Meine erste Beobachtung ist, es ist ein Brief an eine Gruppe. Es ist ein Brief an eine Gruppe, an eine Gemeinde, vielleicht an mehrere Gemeinden, die dort in Rom sind. Ja, er sagt, er spricht im Vers 3 auch den Einzelnen an, aber er kommt dann genau wieder darauf zurück, dass alle angesprochen sind. Ich habe mir vorgestellt, wie wäre es, wenn wir diesen Brief, so wie es jetzt gerade getan haben, gemeinsam uns alle vorlesen. Sein Brief nicht an den Einzelnen, sondern an alle. An alle, die dort versammelt sind. Es gibt Passagen, die gehen an die Einzelpersonen, aber nicht dieser Text. Manchmal glaube ich, dass wir diesen Text folgendermaßen lesen. Hey du! Bei der Barmherzigkeit Gottes bitte ich dich, stell dein ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. Das wäre für dich die vernünftige Art, Gott zu dienen. Und pass dich nicht dieser Welt an. Gebrauche vielmehr deinen Verstand in einer neuen Weise und lass dich dadurch verwandeln. Dann kannst du beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht, was gut ist, was Gott gefällt und was vollkommen ist. Bei der Gnade, die Gott mir geschenkt hat, sage ich dir und den anderen auch, überschätz dich nicht und trau dir nicht mehr zu, als angemessen ist. Strebe lieber nach der nüchternen Selbsteinschätzung, und zwar so, wie Gott es für dich bestimmt hat und wie es dem Maßstab des Glaubens entspricht. Und den vierten Vers, den lassen wir dann vielleicht sogar weg. Und wie es bei unserem Körper ist, der eine Leib besteht aus den vielen Körperteilen, das lassen wir dann weg. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn wir diese Bibeltexte lesen, die an die ganze Gemeinde geschrieben sind, wir lesen sie, als ob sie nur für uns sind. Und das ist ein Riesenunterschied, ob wir uns vorstellen, das ist ein Text an uns alle oder ist es ein Text nur an mich. Und ich überspitze das jetzt ein bisschen, weil ich manchmal den Eindruck habe, dass wir manchmal die Texte sehr auf uns selbst und auf uns persönlich lesen. Da steckt ein kleines bisschen in dem christlichen Glauben mit drin. Aber wir sind ja nie alleine unterwegs. Nie alleine oder fast nie alleine. Wir haben eine Familie. Wir haben Leute, die wir vielleicht in der Schule haben. Wie ist das, wenn du in den Bus steigst? Bist du dann alleine? Also jetzt, ich glaube morgen in Berlin, da würde man tatsächlich alleine fahren in der Straßenbahn, weil die nämlich streiken, aber Angst haben, dass die Oberleitungen einfrieren, wenn keine Straßenbahn fährt. Also werden morgen in Berlin einige Straßenbahnen leer durch die Stadt fahren. Aber das ist nicht der Normalzustand. Vielleicht noch nachts, irgendwann. Du bist da mit Leuten zusammen und du musst dich irgendwie mit diesen Leuten arrangieren. Bei der Arbeit, im Supermarkt. Bist du schon mal in einem leeren Supermarkt gewesen? Ich einmal, das war, als der Edeka hier zugemacht hat. Das war nett. Das ging so weit, dass der Kassierer tatsächlich auf dem Band eingeschlafen ist. Der Laden machte bald zu, da war nichts mehr los, in den Regalen kaum noch was drin. Das ist aber nicht der Normalzustand. Jetzt ist er ja auch wieder gefüllt. Wir haben es immer mit Leuten zu tun. Auch in der Gemeinde. Permanent bist du mit anderen Leuten im Austausch. Wenn du einen Kaffee haben willst, nachher draußen, musst du fragen, musst du was sagen. Ich hätte gerne einen Kaffee. Und manchmal drängt sich so der Eindruck auf, wir verdrängen das irgendwie. Dass wir mit Leuten permanent im Austausch sind, auch in der Gemeinde. Das ist der eigentliche Normalzustand. Wir sind nicht alleine unterwegs. Und Paulus warnt uns, dass wir uns nicht der Zeit anpassen sollen. Aber bewusst oder unbewusst ist das ja mit so einer Botschaft der Zeit, du musst alleine zurechtkommen. Es gibt ja auch in unserem Breiten- und Längengrade alles, dass wir auch möglichst alleine auskommen können. Dass wir so im Kopf haben, ich brauche ja den anderen auch eigentlich gar nicht. Paulus warnt uns nicht diesem Denken anzupassen. Das ist ein Punkt, wenn er sagt, wir sollen uns nicht der Zeit anpassen. Und damit will ich gar nicht unsere Kultur irgendwie verdammen oder so, oder sagen, wir müssen jetzt wieder zurück ins Elend, wo wir alle irgendwie auf unserer eigenen Scholle sitzen. Überhaupt nicht. Aber wir müssen uns bewusst machen, dass wir permanent mit anderen Leuten im Austausch sind und dass wir sie brauchen. Wir brauchen sie für unsere Entwicklung. Wenn ich den anderen nicht habe, weißt du, was dann passiert? Dann werde ich ganz voller blinder Flecken sein. Dann wird mir niemand mehr sagen, du bist aber eine tolle Nummer. Ich werde vielleicht unbewusst immer denken, ich bin irgendwie ein komischer Kauz. Ich werde ganz viele blinde Flecken haben, weil ich denke, ich bin ja so wunderbar toll. Und andere Leute sagen mir, du bist aber komisch. Ich verstehe dich überhaupt nicht. Wenn ich den anderen nicht habe, wenn ich mit dem anderen nicht im Austausch bin, wenn der andere nicht die Freiheit hat, auch mir mal zu sagen, ich verstehe da was gerade nicht, dann entstehen blinde Flecken. Ein wichtiger Gedanke für uns alle ist heute, wie bin ich denn unterwegs? Wer bin ich denn? Mark Twain, ihr kennt das vielleicht, hat das ja so auf den Punkt gebracht, die beiden wichtigsten Tage deines Lebens sind der Tag, an dem du geboren wurdest und der Tag, an dem du herausfindest, warum. Weißt du, warum du geboren worden bist? Jetzt sag nicht, dass weil deine Eltern das so toll fanden. Ja, die fanden das sicherlich auch toll. Das wünsche ich dir jedenfalls, dass sie sich gefreut haben, dass du gekommen bist. Und dann kommt noch etwas dazu, und das habe ich vorhin schon so angedeutet. Im christlichen Glauben steckt ja auch das drin, dass der einzelne Gott ganz, ganz wichtig ist. Nicht, was sagt Jesus zu der Martha? Und wer lebt und an mich glaubt, wer wird in Ewigkeit nicht von Gott getrennt? Und dann fragt er die Martha, glaubst du das? Er fragt nicht die große Gruppe, glaubt ihr das? Sondern er fragt, glaubst du das? Und die große Lektion der Reformation ist ja genau das wieder zu entdecken. Es ist nicht eine Institution, die für dich glaubt. Und wenn du in der Institution bist, dann ist alles gut. Sondern die Frage ist, glaubst du das? Und da merken wir, wie wichtig der Einzelne ist. Und manchmal verdrängen wir, dass es trotzdem noch die große Gruppe gibt. die Jesus mindestens genauso wichtig ist. Aber genauso wie wir, wie andere, brauchen wir auch das, brauchen wir die Gemeinde, das, die Gemeinschaft auch als Christen. Wir sind nicht alleine unterwegs, auch nicht als Christen. Die Bibel nennt das Versammlung, Gemeinde. Heute nennen wir es, oder seit vielen Jahrhunderten nennen wir es auch Kirche. Also, und so wollen wir diesen ganzen Text, nicht nur diese ersten vier Verse lesen, nicht als Text lesen, der an uns alle geschrieben ist. Mein zweiter Gedanke ist, also der erste Gedanke ist, wir wollen diesen Text wirklich lesen, so dass er, wie er da steht, wir sind alle angesprochen, alle angeredet. Der zweite Gedanke ist, ich und wir die richtige Balance finden. Wie können wir denn die richtige Balance finden? Ich auf der einen Seite mit meinen Eigenschaften, mit meiner Persönlichkeit und meinen Bedürfnissen und auf der anderen Seite aber die Gruppe, die einen Auftrag hat, die Gemeinde, die einen Auftrag von Jesus hat, das Zusammenlernen, wie können wir das lernen? Und ich habe es jetzt nicht groß geübt, das ist ein Balanceakt. Ich habe mir so ein Holz mitgebracht, ich hätte auch eine Wippe mitbringen können, aber so ein Holzstück tut es auch. Die einfache Variante ist, ich lege das so flach auf den Boden. Ne? Und wenn ich dann da drauf gehe, dann kann ich relativ gut, wenn ich es dann auch so mache, darauf balancieren. Das ist nicht sonderlich kompliziert. Aber wenn ich das hochkant stelle, wird die ganze Geschichte schon anders. Ne? Wenn ich da hochkant mich draufstelle, und manchmal gibt es so Situationen, und ich hoffe, das geht. Es geht. Hält. Fast. Dann ist das nicht so einfach. Und die richtige Balance zu finden, das ist die Kunst. Aber wir sind nicht alleine, diese Balance zu finden. Auf der einen Seite ich mit dem, was mir wichtig ist, mit meinen Ideen und Gedanken, mit meiner Kreativität, mit meiner Unterschiedlichkeit. Der eine findet Kreativität richtig gut, wenn er permanent mit anderen neue Ideen hat und die auch so in seiner Umgebung verteilt, und der Nächste schreckt zurück, sagt, wie sollen wir das alles machen, das schaffe ich überhaupt nicht, fühlt sich total überfordert. Der ist eher so dauermäßig unterwegs. Nicht der eine sprudelt voller Ideen und der andere sagt, oh nee, das ist mir too much. Wir müssen gucken, dass wir Schritt für Schritt vorankommen. Der Nächste sucht unbedingt die Nähe, der nimmt jeden in den Arm. Der öffnet sich auch jedem. Der sucht diese Nähe und der andere ist eher so ein bisschen distanziert unterwegs. Warte ich doch mal ab, wie die Geschichte hier läuft. Wir müssen das vielleicht noch ein bisschen besser organisieren. Und ja, ist ja gut, du mit deinen Emotionen und mit deiner Nähe, aber jetzt lass uns mal so einen Schritt zurücktreten und mal so die Sache von oben betrachten. Das Geheimnis von Gemeinde ist, wir brauchen alles. Wir brauchen jeden, der diese Nähe ausdrückt, der das symbolisiert, der das mit in die Gemeinde bringt. Und wir brauchen die Leute, die auch mal bereit sind, mal so einen Schritt zurückzutreten und sagen, hey, jetzt gucke ich mir das nochmal ein bisschen an. Weil die Menschen, die in die Gemeinde kommen, sind genauso. Nicht jeder will direkt umarmt werden, will diese Herzlichkeit haben. Der eine mag es total bunt und kreativ, da kann es gar nicht abwechselnd genug sein. Nicht? Jeden Sonntag ein neues Lied und der andere sagt, ich will erstmal das üben, was da drin ist, ich muss das verstehen. Wir brauchen beides, wir brauchen alles. Und in der Gemeinde geht es zusammen. Vor den Nationen will ich gar nicht erst anfangen zu reden. Und wir können auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Wie komme ich weiter? Geht es nur um mich? Oder nur die Gemeinde ist wichtig? Auch das ist so das, was wir vielleicht manchmal so in uns tragen. Ich muss hier irgendwie vorangehen und Zähne zusammenbeißen. Und dann gibt es noch etwas anderes. Das sind ja alles noch recht menschliche Gedanken. Ich empfinde, dass es immer wieder diese Strategie des Teufels ist, Menschen auseinanderzutreiben. Und jetzt sage ich was ganz Unangenehmes. Aber es gehört zu der Wahrheit der Kirchengeschichte hinzu. Die Freikirchen tragen in sich diesen Kern, auch wenn es nicht passt, wenn die Theologie nicht passt, wenn die Form nicht passt, dann mache ich lieber mein eigenes Ding. Und das ist mindestens seit 500 Jahren ist das so, das Thema, das wir mit uns intragen. Ich will mich überhaupt nicht gegen Reformation und irgendetwas wenden. Aber ich sage dir, das ist ein Kern, der in uns drinsteckt. Dessen müssen wir uns immer bewusst sein. Im Zweifelsfall, sagt die Geschichte, mache ich lieber mein eigenes Ding. Gründe ich lieber meine eigene Kirche. Gehe ich lieber woanders hin. Abgrenzung ist ein Riesenthema in der Kirchengeschichte. Ich sage das, weil durch diese Abgrenzung, durch diese Trennung, durch dieses Nicht-Miteinander-Können viele Kämpfe entstanden sind. Ich glaube, dass das bis ins Kleinste heute hineingeht und, glaube ich, immer gegangen ist. Der Teufel will trennen. Damit sage ich nicht, dass man nicht eine Gemeinde auch mal verlassen muss und kann. Das sind andere Geschichten, die da mitschwingen. Aber im Kern, mir bewusst zu sein, ich rede mit dem anderen nicht mehr, ich ziehe mich lieber zurück, da muss ich sehr sensibel werden. Ich will nicht mehr die Kraft aufbringen, mit anderen Leuten zu reden. Ich glaube, dass das ein Riesenthema ist, zu sagen, im Zweifelsfall dann doch lieber ohne dich. Und unsere Zeit mit ihren allen Möglichkeiten bietet wunderbare Chancen, auch vermeintlich dann glücklich zu werden. Aber noch einmal, Jesus möchte, dass wir an unsere Kernidentität herangeführt werden. Er möchte, dass wir reifen. Und ich glaube, dass lokale Gemeinde, das Miteinander von Geschwistern, eine ganz wichtige Aufgabe hat. Die Schätze in dem anderen zu entdecken. Ich sage das ganz bewusst. Die Schätze in dem anderen zu entdecken. Gemeinde als ein Ort, wo durch prophetisches Reden der Ute gesagt wird, was in ihr drinsteckt, jenseits von allen Begabungen. Dem Georg, der Silke, dem Martin. Das hat Jesus in dich hineingelegt. Prüf das mal, ob das ein Gedanke von Gott ist. Wo nicht, wenn in der Gemeinde findet das statt. Nicht nur zu sagen, oh, du kannst aber gut Teller abwischen, du bist aber vielleicht besonders gut in Mathematik. Das können dir andere Leute auch sagen. Es ist gut, wenn dir andere Leute das sagen. Aber vielleicht nochmal etwas ganz tief Verborgenes. Wenn Gott anfängt zu reden, prophetisch in dein Leben hineinzureden und sagt, hey, da liegt etwas in dir drin. Prüf das mal. Du hast immer noch selber die Chance zu prüfen. Es geht hier nicht um Übergriffigkeit, aber zu prüfen, das liegt in dir drin. Schau mal. Ist das was? Was für ein Bild von Gemeinde entsteht, wenn plötzlich dieser Reichtum, der in allen drinsteckt, wirklich hervorkommt, wenn ermutigt wird, wenn plötzlich gesehen wird, wow, und da ist mir ein Lächeln aufgefallen in deinem Gesicht, als du einen Text vorgetragen hast. Du hast ihn nicht einfach runtergeleiert. Man hat die Liebe zu dem gesehen, was du gemacht hast. Ich habe vielleicht die Treue gesehen, mit der du, es hat kein Mensch gesehen. Wir hatten in den letzten Sonntag so einen Gottesdienst, wo wir auch das wirklich gesegnet haben, das, was viele vielleicht gar nicht mitbekommen. Aber wo Gemeinde der Ort ist, wo das gesehen wird, was für ein Bild ist das? Was für eine ganz andere Botschaft ist es von Chance? Natürlich darf auch in Gemeinde und muss auch in Gemeinde manchmal der Finger in einen wunden Punkt hineingelegt werden. Aber alles geschieht in Liebe. Alles geschieht in einer auferbauenden Art und Weise. In einer befreienden Weise. Nicht in einer Weise, die, ja, du bist noch nicht so weit, sondern die dir sagt, da könnte dein nächster Schritt sein. Da möchte Jesus in deinem Herzen vielleicht etwas heil machen. Etwas stabil machen. Wenn das die Sicht von Gemeinde ist, dann kann ich und wir gelingen. Und dann ist dieses grüne Plus das blutgetränkte Kreuz. Ich habe hier vier Gedanken. Überschätzt euch nicht und traut euch nicht mehr zu, als angemessen ist. Strebt lieber nach nüchterner Selbsteinschätzung. Frag doch mal den anderen, wie er dich einschätzt. Wir haben ja hier diesen Gabentest. Ich hoffe, jetzt pfeift jetzt nicht. Ich glaube, wir haben noch ungefähr 10, 12 Stück übrig. Die meisten sind schon weg. Es ist richtig gut. Freut mich. Spannend wird die Geschichte, wenn du ihn machst. Und noch spannender wird es, wenn du den Test mit jemand anderes für dich machen lässt. Oder wenn du mal anfängst, mit hier und einem anderen mal darüber zu reden. Und sagst, hey, lass uns doch mal zusammensetzen. Wie siehst denn du mich? Und ich sag dir mal eins. Frag vielleicht nicht nur mal die Leute aus deiner Blase, aus deinem Hauskreis. Frag vielleicht auch mal jemanden, wo du den Eindruck hast, irgendwie komisch. Da könnte vielleicht was zwischen uns sein. An der Kritik von Leuten kann nämlich auch etwas Gutes sein. Da kann vielleicht auch mal mit drin stecken, dass man sich mal auch etwas sagen lässt und mal so in sich hineinhorchen lässt. Der zweite Gedanke ist aus Vers 2, dann könnt ihr gemeinsam beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht, was gut ist, was Gott gefällt und was vollkommen ist. Ich sehe die Riesenchance oder eigentlich die Aufforderung, gemeinsam in den Dialog zu kommen. Aber nicht nur miteinander zu reden, sondern auch Entscheidungen zu treffen. In der Gemeinde ist das da vielleicht am Ende die Gemeindeleitung, die für entweder eine Entscheidung treffen muss oder mindestens für sie gerade stehen muss und sich auch um die Umsetzung kümmert. Das ist eine Einladung. Dann könnt ihr, ich ergänze mal, gemeinsam beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht. Und oft lesen wir, das muss dann der XY machen, weil der ist so gut drauf. Oder ich muss das rausfinden. Und nur ich entscheide, was gut ist. Dialog und Entscheidung. Das dritte, ich habe schon gesagt, dieses grüne Kreuz, das verbindet. Es ist das Kreuz Jesu Christi. Ich lasse mich nicht trennen. Ich lasse mich nicht einfach trennen, nur weil wir vielleicht irgendwie unterschiedlicher Meinung sind. Ich habe da mal einen Satz hingeschrieben. Beziehung vor Methode. Wie oft führen wir Diskussionen, wie Dinge zu tun sind, wie Abläufe zu handhaben sind, wie wir Dinge gestalten müssen und verlieren darüber den Nächsten und sind nicht mehr in der Beziehung mit dem anderen. Wir trennen uns dann lieber. Wir sind dann frustriert, weil wir vielleicht nicht unser Ding durchsetzen konnten, weil wir doch so überzeugt sind, weil wir es vielleicht gehört haben. Beziehung vor Methode. Und der vierte Punkt. Ich komme zum Schluss, vergeben lernen. Mein erster Schritt, und ich hoffe, ihr seid auch so ins Abendmahl gegangen, ich bin bereit zu vergeben. Ich vergebe, weil Christus mir vergeben hat. Wir stehen da auf einer Ebene. Ich stehe nicht näher und nicht höher am Kreuz als ihr. Ich muss das genauso immer wieder lernen, zu vergeben, weil Christus mir vergeben hat. Barmherzig zu sein, weil Christus mir barmherzig ist. Liebevoll zu sein, weil Christus liebevoll ist. Klar zu sein, oh danke, danke Anastasia. Klar zu sein, weil auch Christus klar zu mir ist. Ich vergebe, weil Christus mir vergeben hat. So haben wir das Abendmahl gefeiert. Ich möchte dir 2, 3 Fragen mitgeben. Vielleicht bist du irgendwo auf dem Rückzug von jemandem. Ist dieser Rückzug berechtigt? Oder lässt du dich wegtreiben? Und das ist eine offene Frage. Das soll keine Suggestivfrage sein. Welche Möglichkeiten hast du, auf jemanden zuzugehen? Wenn du merkst, da ist irgendwas oder da könnte was sein. Vielleicht ist da auch gar nichts. Vielleicht hat der andere einfach zu wenig geschlafen. und guckt dich doof an. Und du sagst, oh. Und dann wird in uns etwas angestoßen. Der mag mich nicht, der lehnt mich ab. Dabei hat er nur zu wenig geschlafen. Welche Möglichkeiten hast du, auf jemanden zuzugehen und das zu klären? Und ich sagte, du musst die Dinge nicht klären. Aber dann entscheide für dich, dann ist es auch nicht wichtig. Was nicht geht, ist zu sagen, der mag mich nicht, aber ich spreche ihn nicht an. Entweder ist es dir wichtig, herauszufinden, ob das so ist, dann sprich ihn an. Aber mach das nicht in deinem Herzen zu einer Mördergrube. Der mag mich nicht. Und vielleicht ist es ein Punkt, wo du merkst, das haben mir schon ganz viele Leute gesagt, wir finden dich doof. Und dann bin ich nämlich bei der dritten Frage, wo hängst du da bei dir selber fest? Und gehst nicht zu dem anderen hin, weil du eigentlich merkst, da gibt es einen ganz festen, tiefen Anker in mir. Er ist so fest. Ich sehe gar nicht mehr das Gute in dem anderen. Ich sehe nur noch die eigene Verletzung und dann übertrage ich die auch noch auf den anderen. Weil der muss ja so sein. Weil alle mich verletzt haben, meint er das auch nicht so. Also welcher Rückzug ist berechtigt oder wo lassen wir uns wirklich von den anderen wegtreiben? Welche Möglichkeiten hast du, auf jemanden zuzugehen und wo hängst du möglicherweise bei dir selber fest und schaffst es nicht, auf den anderen zuzugehen? Lass uns so einen Moment still sein. Und dann möchte ich dich herausfordern. Zu fragen, wo ist der nächste Schritt? Vielleicht auf jemanden zu. Oder wo habe ich auch meinen Frieden damit? Auch das ist in Ordnung. Wo wird etwas nicht zur bitteren Grube? Und du kannst damit umgehen, du kannst es loslassen. Aber wenn es unklar ist, möchte ich gleich um Mut, um die Kraft des Heiligen Geistes bitten, dass du Mut hast, das zeitnah zu klären und das Ich und das Wir in Balance zu bringen und dich nicht von jemandem trennen zu lassen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du in uns redest und sprichst. Egal, wie lange wir schon mit Jesus unterwegs sind. Und vielleicht bist du sogar noch vor diesem Schritt, zu sagen, ja, Jesus, ich möchte mein Leben dir geben. Ich möchte, wenn du noch so vor diesem Schritt mit Jesus stehst, dich einladen, darüber nachzudenken, ob das heute Morgen ein Schritt auf Jesus zu ist. Ich möchte dich einladen, Jesu Hand nicht auszuschlagen, sondern darin einzuschlagen, sagen, ja, Herr, hier bin ich. Ich leg dir alles hin. Möchte von dir ein neues Leben haben. Und dann wird Jesus antworten und wird dir dieses neue Leben geben. Dann komm nach dem Gottesdienst nach vorne, dass jemand für dich beten kann, mit dir überlegen kann, für dich beten kann, was ist der nächste Schritt. Aber vielleicht bist du schon länger mit Jesus unterwegs. Ist egal, ob das ein Jahr ist oder 6 Monate oder 30 Jahre. Und du sagst, ja, im Zweifelsfall ziehe ich mich lieber zurück. Ich möchte möchte dir sagen, lass dich nicht von anderen wegtreiben. Lass dich nicht vom Teufel in die Irre führen, der dir zeigen will, dass es nur Mauern zwischen dir und den anderen gibt. Bete darum, dass Jesus dir zeigt, dass du in einer Freiheit lebst und dass du die Kraft bekommst, auf andere zuzugehen, Situationen und Fragen zu klären. Dass du die Kraft hast, zu entscheiden, ob dich etwas berührt, ob du loslassen kannst oder ob du etwas klären musst. Und ich bete, dass du heute Morgen, wenn du merkst, dass du selber an einem Punkt festhängst, dass du das, was wir in diesem Lied gesungen haben, dass Jesus dieses Joch zerbrechen kann. Er will das Joch, das dich in eine Richtung treibt, von Menschen wegtreibt, zerbrechen. Heute Morgen will er das zerbrechen. Heute Nachmittag, morgen. Aber nimm diese Einladung an, dass dieses Joch der Trennung zerbrochen wird. Dieses Joch des Rückzugs. Dieses Joch der Unvergebenheit, der Hartherzigkeit gegen dich und gegen andere. Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen, dieses Joch zu zerbrechen. Ich möchte dich damit segnen, dass du in diese Freiheit hineinkommst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gott segne euch.